beobachten, und das ist wahrscheinlich dann wirklich ein größeres Zeitphänomen als in anderen Zeiten, quasi fast schon als eine Reaktion auf die Unübersichtlichkeit der Welt angesichts dieser vielen Probleme, dass wir uns versuchen, die Welt in der Art und Weise, wie wir debattieren, einfacher zu machen. Also eine Vereinfachung. Ja? Wir reduzieren große, komplexe Fragen auf Dinge, die wir fassen und greifen können.
Willkommen zu Folge 103 von ErstStimme. Ich bin Sandra Wahle, ich bin freie Journalistin und ich darf die erste Folge im neuen Jahr 2025 übernehmen. Ja, haben Sie über die Weihnachtsfeiertage Diskussionen am Familientisch erlebt, zum Beispiel über Politik? Wenn ja, dann hoffe ich, dass das gute Debatten waren. Denn wenn man die Debattenkultur mal gesamtgesellschaftlich betrachtet, dann bekommt man immer mehr das Gefühl, irgendwas läuft da schief. An vielen Stellen gelingt uns keine gute Kommunikation mehr miteinander über Probleme. Und das, obwohl das in unserer Demokratie so elementar ist. Eine Problemanalyse und auch ein paar Lösungsvorschläge liefern die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach und der Journalist Corbinian Frenzel in ihrem Buch Defekte Debatten. Und ich bin froh, dass er heute Gast bei uns in ErstStimme ist. Die meiste Zeit verbringt er aber nicht mit Büchern, sondern im Studio von Deutschlandfunk Kultur, wo er Moderator von Studio 9 ist. Hallo Herr Frenzel, schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, schönen guten Tag.
Hinter uns liegen ja die ganzen Feiertage, also eine Zeit, in der viele Menschen mit der Familie zusammenkommen und vielleicht auch mal auf unliebsame Verwandte treffen, die gerne über alles und jeden meckern. Meine erste Frage an Sie wäre, wie viele defekte Debatten mussten Sie über die Feiertage so austragen?
Also wir haben es in diesem Jahr familiär klein gehalten. Insofern waren die Konfliktmöglichkeiten von vornherein schon mal eingeschränkt. Aber ich würde das jetzt nicht von vornherein als Lösungsstrategie anbieten, dass man möglichst den anderen Leuten aus dem Weg geht. Das war auch nicht der Hintergrund. Es ergab sich so. Insofern hatte ich wirklich relativ friedliche Weihnachten. Es wurde nicht viel gestritten. Und wenn dann mit meinen pubertierenden Töchtern. Und das ist aber doch nochmal eine andere Debattenkategorie, würde ich sagen.
Das wächst ja raus mit der Zeit, wahrscheinlich.
Ja, das denkt und hofft man dann, ja.
Sie haben ja zusammen mit Julia Reuschenbach, die hier bei ErstStimme schon selbst oft als Host dabei war, ein Buch geschrieben mit dem Titel Defekte Debatten. Ich kann ihn auch komplett vorlesen, es liegt hier neben mir. Warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen. Und bevor wir später ein bisschen auf den Inhalt zu sprechen kommen, interessiert mich, gab es bei Ihnen eigentlich einen konkreten Auslöser oder eine Beobachtung, die Sie zu dem Gedanken gebracht hat, ich muss ein Buch darüber schreiben?
Also das war im Prinzip ein gemeinsames Ankommen an dem Punkt zwischen Julia Reuschenbach und mir. Das war jetzt nicht so mein eigener Gedanke und es war, glaube ich, auch nicht ihr eigener Gedanke, sondern es ist entstanden dadurch, dass wir uns journalistisch hier und da schon mal begegnet waren. Sie war häufiger bei mir im Studio oder zu Wahlsendungen in Interviews, dass wir dann auch regelmäßig im Austausch waren, so ein bisschen Beobachter. Der Journalist spricht mit der Wissenschaftlerin. Und dann irgendwann im letzten Sommer festgestellt haben, eigentlich an zwei Hauptpunkten, wow, da geht richtig was schief. Das eine war die Debatte um das vermaledeite Heizungsgesetz, möchte man heute fast sagen, das Gebäudeenergiegesetz. Also wie da innerhalb kürzester Zeit eine Debatte sehr eskaliert ist. Und das sage ich jetzt erstmal ohne Schuldzuweisung, wer da was gemacht hat, sondern einfach erstmal in der Beobachtung von außen. Und das andere war, und das ging ein bisschen damit einher, der Aufstieg der AfD in den Umfragen, also da waren jetzt erstmal keine Wahlen, die anstanden, aber es war im Prinzip so eine Art wöchentliches Wettrennen, ja, also war fast schon wie so ein Sportwettbewerb, die AfD jetzt wieder einen Punkt weiter vorne und jetzt kommt sie an die 20% dran, jetzt ist sie über 20%, man hatte fast den Eindruck, das ist Sportberichterstattung. Julia Reuschenbach als Parteienexpertin und Wahlforscherin ärgerte sich da häufig darüber, wie Journalisten das betrachten. Ich wiederum hatte da auch aus meinem eigenen Feld ein paar Beobachtungen aus dem Journalistischen, wo ich das bestätigen konnte und sagte aber auch, naja, aber das Problem liegt eben auch an vielen Stellen tiefer. Und so ging es eigentlich los. Da haben wir gesagt, Mensch, was ist da eigentlich los? Und warum, das war eine Frage, die Julia ganz stark hatte, warum machen eigentlich sowohl Journalistinnen und Journalisten als auch Politikerinnen und Politiker, teilweise auch möglicherweise Wissenschaftler, eigentlich immer wieder die gleichen Fehler in bestimmten öffentlichen Debatten. Und das war der Ursprung, dass wir gesagt haben, lass uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ja, wo kann man Linien feststellen, wo sind Muster Und woher kommt das auch? Ja, also das waren so Fragen, die wir uns gestellt haben.
Das sind ja schon zwei ganz spannende Punkte, auch sehr große Punkte, die wahrscheinlich viele Menschen beschäftigt hat. Ich würde Ihnen ganz gerne jetzt zu Beginn mal eine sehr aktuelle kurze Anekdote erzählen wollen und mich darüber dann dem Thema nähern. Und zwar habe ich für den WDR gestern ein Video produziert. Das ist auf Instagram veröffentlicht worden. Und da geht es um drei erwachsene Männer, die im Sauerland in einem kleinen Dorf von Tür zu Tür gehen als Sternsinger und Spenden sammeln. Mhm. Die machen das, weil es in dem Dorf kaum noch Kinder gibt oder weniger Kinder gibt inzwischen, die das noch machen wollen. Die haben sich alle zusammengeschlossen, machen das jetzt jedes Jahr und machen sich dann natürlich auch ein Späßchen raus. In meinen Augen ist das Video wirklich süß geworden. Es ist eine kurze, gute Laune-Geschichte, ganz, ganz harmlos. Das Ganze wurde gestern gepostet und ich würde Ihnen gerne mal ein paar Kommentare vorlesen.
Oh je.
Die, Sie ahnen es schon, die darunter bei Facebook geschrieben wurden. Und zwar, das sind mehrere, ich lese sie jetzt einfach mal nach der Reihe vor. Da werden Schwarze diskriminiert. Bei den drei Königen war einer dabei, der wird jetzt totgeschwiegen, schämt euch. Oha, ein Land schafft sich selbst ab. Denen mache ich nicht die Tür auf. Das Geld landet doch eh bei Kindern im Ausland und nicht bei unseren. Bleibt mir bloß weg. Zu mir brauchen die nicht kommen. Wäre Balthasar schwarz, wäre das nicht staatsfunkkonform. Jetzt mal meine Frage an Sie. Wie viele Symptome einer defekten Debattenkultur sehen Sie hier schon?
Also da schlagen jetzt alle Zeiger aus, würde ich sagen. Ne? Und leider ist es aber natürlich etwas, also alle, die sich durch soziale Medien bewegen und die da auch was selbst posten, gerade wenn man es natürlich beruflich, professionell macht, kennen leider Gottes dieses Phänomen. Es ist eigentlich, ja, wenn man sich überlegt, würde man das in einem direkten sozialen Kontakt miteinander tun? Ne? Sie haben ja gefragt nach Weihnachten, also hätte man sich Weihnachten das so an den Kopf geworfen oder hätte man nicht eher gefragt, Moment mal, aber der eine war doch, also der eine ist doch schwarz. Warum? Also man hätte wahrscheinlich erstmal eine Frage gestellt. Warum habt ihr das denn jetzt anders dargestellt? Oder man hätte irgendwie mit anderen sozialen Mechanismen versucht, das jetzt nicht gleich so auf die Spitze zu treiben. Es sei denn, man ist eh schon schwer im Konflikt. Aber gut, gehen wir mal nicht davon aus. Ne? Und wir sehen in den sozialen Medien eine Kommunikationsform, die halt so hochgepeitscht ist und die sicherlich auch damit zusammenhängt, dass Leute, die Erfahrung gemacht haben, je lauter sie reinrufen, je lauter sie schreien, desto eher kriegen sie eine Reaktion. Also es hat im Prinzip einen falschen Belohnungsmechanismus, der ja leider Gottes auch von den Algorithmen der verschiedenen Anbieter bedient wird, dass ja nicht die freundliche Nachfrage und der freundliche Zweifel oder erklär mir das doch mal bitte letztendlich nach vorne gespielt wird, sondern diejenigen, die entsprechend, wie Sie es gerade in den Beispielen genannt haben, aufspülen. Ich finde auch interessant bei den Beispielen, die Sie gerade genannt haben, man merkt ja auch, Sie können es ja keiner Seite recht machen. Also genau. Es kommt die Kritik von dort, ja, es kommt aber die Kritik genauso von dort, wo man sich dann ja fragen könnte, kann das denn sein? Also haben die das Gleiche gesehen, wo wir auch schon feststellen, nee, auch das ist schon das Problem. Leute nehmen Informationen wahr, nehmen ein Video wahr, nehmen Dinge wahr und schauen schon sehr stark mit ihrer Brille rauf und haben im Prinzip eigentlich schon eine Meinung und ein Muster, mit dem sie auf Dinge schauen. Also wir haben in diesem kleinen Beispiel, das Sie da genannt haben, leider Gottes sehr viele Anzeichen für defekte Debatten.
Ja, definitiv. So habe ich das auch wahrgenommen. Und ich habe noch gedacht, als ich die drei Männer dann gesehen habe beim Dreh, okay, sie haben sich nicht geblackfaced und ich war ehrlicherweise erleichtert. Sie haben mir dann aber auch gesagt, sie wissen, dass man es einfach nicht mehr macht, weil Hautfarbe eben nichts ist, was man sich mal eben aufmalen kann und wieder abwaschen kann. Mhm. Sie haben es nicht gemacht und ich dachte aber auch, dass wir dann natürlich nicht Gefahr laufen, irgendwie einen Shitstorm dann eher von links zu bekommen, weil es einfach nicht passiert ist. So, aber jetzt merkt man, jetzt kommt nicht der Shitstorm, es ist kein Shitstorm, es kamen auch viele positive Kommentare dazu, zu der Aktion. Ich will es jetzt nicht falsch darstellen, aber ich war einfach überrascht, dass auch aus so einer Aktion sowas gemacht werden kann.
Das Schwierige ist natürlich wirklich, und ich glaube, das zeichnet eigentlich alle Menschen aus, die mit einigermaßen Grundverstand und einem Grundwohlwollen in die Welt schauen, dass man sich fragt, warum nimmst du das denn gleich als Anlass, so böse zu sein? Warum möchtest du denn offensichtlich eine Angriffsfläche finden? Ja, ist nicht eigentlich die natürliche Herangehensweise, erstmal zu sagen, ach, eine schöne Aktion, aber ich habe hier vielleicht eine Frage oder ich habe hier einen Zweifel und ich hätte es anders gemacht. Aber erklärt mir doch mal, warum ihr es so gemacht habt. Ich habe dazu auch ein anderes Beispiel, wo mir das auch nochmal wieder deutlich geworden ist. Es sind ja meistens so kulturell aufgeladene Sachen, die dann da herangezogen werden. Am Berliner Humboldt-Forum gibt es einen Weihnachtsmarkt, gab es einen Weihnachtsmarkt, der ist jetzt gerade frisch abgebaut, vermute ich mal. Und da hatte das Humboldt-Forum, das sich ja sehr bemüht, mit dem kolonialen Erbe Deutschlands auch in einer verantwortungsvollen Funktion umzugehen, hatte auch ein bisschen bei den Weihnachtsmarktständen vorher geschaut, naja, was habt ihr denn für Bezeichnungen beispielsweise? Es gibt ja dieses Warmgetränk, ich glaube, es ist Kakao mit einem Schuss Alkohol,
ja.
Lumumba, ja, und was ich gelernt habe, ist, dass dieses Getränk benannt ist nach einem Stammesführer, der im Prinzip von deutschen Kolonialtruppen in die Wüste mit seinen Mannen getrieben wurde und da jämmerlich verdurstet ist. Und sozusagen, um das noch auf die Spitze zu treiben, hat man dann ein Getränk danach benannt. Ja? Was natürlich eine ganz schlimme Geschichte ist. Und sobald man die weiß und sobald man von dieser Geschichte mal gehört hat, möchte man, egal wie man jetzt politisch sonst auf die Welt schaut, denken, ach, das muss man vielleicht nicht mehr unbedingt so nennen. Wenn man die Geschichte so erzählt kriegt, dann, glaube ich, hat man sofort viele Leute, die sagen, ja, stimmt, da kann man wirklich mal drüber nachdenken und ist doch nicht nötig. Man kann die Geschichte aber auch andersrum erzählen. Ach, jetzt gehen die da von dem vom Humboldt-Forum über den Weihnachtsmarkt und versuchen, den Leuten irgendwie vorzuschreiben, was man noch sagen darf und was man nicht mehr sagen darf. Und sofort hat man eine Polarisierung drin, sofort hat jeder irgendwie eine Meinung dazu. Sofort kommt der Vorwurf, ihr wollt bevormunden und kulturelle Traditionen brechen. Und eigentlich geht es doch ganz häufig darum zu sagen, macht doch mal Gesprächsangebote. Also sag mir, warum du bestimmte Dinge tust. Und dann kann man darauf reagieren. Dann kann man sagen, ey, finde ich übertrieben, das ist über 100 Jahre her. Man kann aber auch sagen, okay, kann ich nachvollziehen. Aber dann kommt man ins Gespräch und dann passiert etwas, was idealerweise bei Gesprächen, bei Debatten passieren soll, dass man sich die Position eines anderen anhört. Und das heißt nicht, dass man sie immer sofort gleich verinnerlicht und für sich annimmt und sagt, du hast recht. Es geht eigentlich erstmal darum zu sagen, ich verstehe, was deine Perspektive ist und kann zumindest nachvollziehen, wo du herkommst. Und das heißt noch nicht, dass wir uns einigen müssen, aber das ist auf jeden Fall sozusagen erstmal eine Grundlage.
Aber eine Grundlage ist natürlich auch, dass das Gegenüber überhaupt bereit dazu ist, also empfänglich ist für eine Erzählung, wie Sie sie gerade genannt haben. Aber gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich persönlich habe mich mit dieser Frage ein ganzes Bachelorstudium befasst. Aber warum ist es denn so wichtig, dass wir in unserer Demokratie eine gute Debattenkultur haben?
Es ist in gewisser Weise das A und O, weil das die Voraussetzung ist für die Entscheidungsfindung. Also in Demokratien brauchen wir ja letztendlich Mehrheiten, um uns zu einigen, wir machen es so, wir machen es anders. Und wie stellen wir diese Mehrheiten her? Das ist ja das Wunderbare an der Demokratie, dass alle idealerweise beteiligt sein können. Alle haben das formale Wahlrecht oder fast alle. Diese kleine Einschränkung muss man natürlich auch machen. Es gibt auch viele Menschen, die es nicht haben, weil sie zugewandert sind und noch nicht die Kriterien erfüllen. Aber sagen wir mal von dem Staatsvolk, ja, haben wir alle erstmal diese Möglichkeit. Das heißt, wir brauchen, damit wir auch zur vernünftigen Entscheidung kommen, brauchen wir einen Prozess, um es mal ganz technisch zu sagen, der Meinungsbildung. Ja, das heißt, wir brauchen einen Austausch von Perspektiven, von Interessen, von ganz klassisch Meinungen. Und das müssen wir natürlich idealerweise so machen, dass wir uns dabei nicht die Köpfe einhauen. Ich meine, das ist der große zivilisatorische Gewinn, dass wir Konflikte lösen, idealerweise nicht mit Gewalt, sondern auf anderen Wegen. Und dass wir dann zu Entscheidungen kommen, die letztendlich auch eine Akzeptanz finden. Und zwar vor allem auch bei denjenigen, die vielleicht eigentlich anders entschieden hätten. Und da ist ganz entscheidend, wie wir zu einer Entscheidung kommen. Wenn Menschen den Eindruck haben, das, was mir wichtig war, hat eine Rolle gespielt in dem ganzen Prozess oder wurde wahrgenommen, wurde gehört und wurde vielleicht auch in Teilen mit aufgenommen, können natürlich viel besser mit einer Entscheidung leben, auch wenn sie nicht eigentlich ihre Herzensentscheidung ist, als wenn man das Gefühl hat, wir haben uns da nur Sachen an den Kopf geworfen und eine Seite hat sich dann eben durchgesetzt.
Jetzt bin ich noch nicht so lange auf der Welt, als dass ich mich trauen würde zu sagen, früher war alles besser. Aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass gerade irgendwas schief läuft. Also dass es schwieriger geworden ist, Konsens zu finden, dass manche Menschen auch einfach gar nicht mehr diskutieren wollen und sich auch mit anderen Perspektiven gar nicht mehr beschäftigen wollen, weil sie auf ihrer beharren. Jetzt ist meine Frage, sind die Zeiten denn wirklich aus Ihrer Sicht komplizierter geworden oder überfordernder oder sind wir einfach mit der Zeit vielleicht denk- und debattierfauler geworden.
Wahrscheinlich ist von allem ein kleines bisschen drin. Also wir haben auch, Julia und ich haben auch drüber diskutiert, war es früher denn eigentlich besser? Und irgendwann sind wir zu dem Punkt gekommen, zu sagen, eigentlich hilft uns diese Frage nicht wirklich weiter, denn früher war es vor allem anders. Also früher hatten wir andere Grundbedingungen und man muss auch immer vorsichtig sein bei diesem Reflex, denn ja, die Erinnerung ist da natürlich auch ein unzuverlässiger Genosse, ne? Denn die blendet ja die Dinge, die vielleicht nicht so gut waren, aus und Stimmungslagen und man sieht alles irgendwie in dem schönen Sepia-Braun wie im Familienalbum. Es gab früher auch ganz schreckliche gesellschaftliche Zerrissenheiten und Debatten und es gab andere Probleme und Herausforderungen. Wir haben uns eigentlich eher gefragt, ist die Art und Weise, wie wir heute diskutieren, dem angemessen, wie eigentlich die Problemlage ist? Und wenn man mal konstatiert, und ich glaube, darauf können sich wahrscheinlich alle parteiübergreifend und positionsübergreifend verständigen, dass wir schon insgesamt eine komplexere Gesamtlage haben. Allein durch die Tatsache, dass wir nicht mehr den Luxus haben, dass sich Krisen ablösen, die eine war, die nächste kommt. Und idealerweise hat man dazwischen vielleicht sogar eine Phase, wo es einigermaßen stabil ist, sondern wir haben, Adam Tooze, der Wirtschaftshistoriker, hat das mit einem Begriff versehen, wir haben die Polykrise, also wir haben mehrere Krisen gleichzeitig, die zum Teil Antworten erfordern, die auch erstmal gegensätzlich sind. Wir haben eine Klimakrise, die erfordert ganz schnell einen Umbau, von dem wir aber wissen, dass der Sozial eine absolute Herausforderung ist und das Problem der sozialen Ungerechtigkeit, wenn man es falsch macht, noch verschärfen kann. Das heißt, wir haben also auch Krisen, die kann man nicht nur sozusagen gleichzeitig behandeln, sondern die Beantwortung der einen Krise hat auch Auswirkungen auf Antworten auf andere Krisen. Das heißt, ein total komplexes Gebilde eigentlich, wo wir idealerweise auch kluge, komplexe Debatten hätten. Also diese Vielschichtigkeit aufnehmen, die sich derer bewusst sind. Aber wir beobachten, und das ist wahrscheinlich dann wirklich ein größeres Zeitphänomen als in anderen Zeiten, quasi fast schon als eine Reaktion auf die Unübersichtlichkeit der Welt angesichts dieser vielen Probleme, dass wir uns versuchen, die Welt in der Art und Weise, wie wir debattieren, einfacher zu machen. Also eine Vereinfachung. Ja? Wir reduzieren große, komplexe Fragen auf Dinge, die wir fassen und greifen können. Das ist dummerweise leider Gottes, und da ist dieser Begriff des Kulturkampfes ganz hilfreich, sind gerne so Debatten, wo jeder sofort eine Meinung hat, ob man Winnetou noch gucken kann, lesen kann oder nicht. Das ist aber auch, wenn es ein bisschen komplexer wird, also jetzt politisch relevanter, die Frage Bürgergeld, also wie gehen wir eigentlich mit Armut in dieser Gesellschaft um und wie bekämpfen wir die? Ein Riesenthema. Wir haben über 5 Millionen Bürgergeldempfänger. Wir haben sehr viel staatliches Geld, was wir dafür ausgeben, wo man berechtigterweise gucken könnte, kriegen wir damit eigentlich das Ziel hin, dass wir Menschen aus der Armut rauskriegen oder verwalten wir eigentlich eher nur die Armut? Man könnte viele verschiedene Fragen stellen. Man könnte fragen, warum sind da eigentlich so viele Menschen dabei, die eigentlich arbeiten, aber das Geld reicht nicht zum Leben. Sie kriegen noch Geld vom Staat dazu. Was läuft da eigentlich schief? Also um nur mal ein paar Beispiele zu nennen, Diskussionen, die man führen könnte. Wir führen die Bürgergelddebatte seit im Prinzip 2 Jahren und jetzt im Wahlkampf nochmal verschärft. Eigentlich vor allem entlang der Frage dieser sogenannten Totalverweigerer. Das ist eine Zahl von so 13, 14, 15.000 im Vergleich zu diesen 5 Millionen Menschen insgesamt, ist es verschwindend gering. Aber es ist eine Frage, die man ganz wunderbar polarisieren kann, weil da sofort jeder ein Gefühl hat und meistens leider Gottes eher so niedere Instinkte angesprochen werden, von wegen, naja, die faulen Säcke in der Hängematte. Ja, die gibt es sicherlich. Ich will damit nicht sagen, dass man darüber nicht reden sollte, wenn man da feststellt, auch da haben wir vielleicht ein Problem. Nur wenn man suggeriert, das ist im Prinzip die Debatte, die wir führen müssen, um das Problem der sozialen Gerechtigkeit und wie der Staat gegen Armut vorgeht, zu lösen, dann greift es halt viel zu kurz. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie eigentlich die Komplexität unserer Zeit nicht auf entsprechend kluge Debatten trifft.
Jetzt habe ich ganz viele Anschlussfragen, aber ich gehe mal mit der ersten rein. Und zwar in dieser Komplexität und in der Lösungsfindung für solche komplexen Probleme. Welche Rolle spielt da der Faktor Zeit? Weil ich habe zum Beispiel lange für ein klimapolitisches Format gearbeitet und habe da auch immer viel zu tun gehabt mit sehr wilden Kommentarspalten, die sehr aufgewühlt waren. Und ich habe mich gefragt, ist dieses Thema eigentlich überhaupt noch zu retten? Einfach aufgrund der Tatsache, dass die positiven Effekte ja nicht beziehungsweise nicht kurzfristig sichtbar sind.
Ja, Also das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wir merken das bei der ganzen Klimathematik ja ganz massiv, ne? Wo wir im Prinzip in der Logik, wie wir heute häufig Debatten führen, auch eine Phase hatten, wo es ein großes Bewusstsein dafür gab, eine große Aufmerksamkeit, einen großen Support für die Idee, wir müssen jetzt endlich schnell mehr tun, so ab 2018, ja, Greta Thunberg, Fridays for Future, man konnte es auch in Wahlergebnissen sehen, ja, alle haben gesagt, naja, klar, die Grünen, das ist jetzt die Partei, die die nächste Dekade mindestens bestimmen wird. Und dann haben wir gesehen, dass allein schon natürlich schon die Pandemie, Corona hat das Thema ein bisschen verschoben. Dafür kann jetzt natürlich keiner was. Das war jetzt keine böse Absicht von irgendeiner. Aber da merkte man schon so die Aufmerksamkeitsschwellen so öffentlicher Debatten, die waren dann schon wieder weiter gewandert. Und gerade in der Phase, wo es dann sozusagen in die Niederung der politischen Ebene gab, ja, also wie setzt man das jetzt praktisch um? Wie macht man was daraus? Dass dann auf einmal sozusagen dieser große Elan schon weg war. Und das zu einem Zeitpunkt, wo man das Gefühl hat, okay, aber ein Großteil der Politik, die notwendig ist, ist noch gar nicht gemacht oder die ist mal gerade andiskutiert oder gerade begonnen worden. Das heißt, dieser Faktor Zeit spielt eine enorme Rolle. Diese öffentlichen Debattenzyklen sind eigentlich viel kürzer, ganz häufig, als wir eine seriöse Begleitung Beobachtung und auch ja so einen Fortgang bei Themen bräuchten. Und es ist aber natürlich auch kompliziert, also auch in einer Demokratie. Wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir jetzt Entscheidungen treffen und treffen müssen, die eine Auswirkung haben auf 2035 oder auf 2040. Ich meine, bei den Heizungen, den anfangs erwähnten Heizungen, geht es im Prinzip um einen Zeitpunkt Mitte der 2040er Jahre, wo es voll wirken wird. Bei der Frage, wie treiben wir unsere Autos an, mit welchen Kraftstoffen oder Energieträgern, reden wir über ein Verbrennerverbot 2035 und dann fängt es erst an. Das heißt, bis die letzten Verbrenner wirklich von den Straßen sind, na, wer weiß, ob ich dann noch lebe. Aber und das ist natürlich etwas, was in der Demokratie schwierig ist, weil wir treffen jetzt Entscheidungen für zukünftige Generationen, haben daraus auch eine Verpflichtung, aber haben möglicherweise auch die Benefits noch nicht so richtig sichtbar. Und das ist eine große Herausforderung, ja.
Ich würde ganz gerne noch einen Punkt aus dem Buch rausnehmen, den ich ganz interessant fand. Und zwar erwähnen Sie am Anfang, dass die Debattenkultur ja immer öfter auch top-down vorgelebt wird. Also, dass sich die Art und Weise, wie Politiker zum Beispiel miteinander sprechen, auch auf die Bevölkerung überträgt. Können Sie vielleicht mal erklären, was hinter dem Gedanken steckt?
Ja, wir haben uns gefragt, natürlich sozusagen auf der Suche nach Schuldigen, ja, wen können wir eigentlich verantwortlich machen? Und waren aber sehr salomonisch und haben gesagt, na, da sind wir alle schon irgendwie mit im Boot. Also wir haben sozusagen uns alle als Bürgerinnen und Bürger nicht außen vor genommen, aber haben schon nochmal ein besonderes Augenmerk auf die geworfen, die eigentlich die Debatten ganz stark mitprägen. Politikerinnen und Politiker, andere Leute in Leitungsfunktionen in der Gesellschaft, sei es in der Wirtschaft, in der Kultur, in der Wissenschaft und so weiter und so fort. Und haben uns gefragt, leben die, oder an der Stelle müssen wir eigentlich auch sagen wir, denn Julia Reuschenbach als Wissenschaftlerin und ich als Journalist zählen natürlich in gewisser Weise auch mit dazu, leben wir das gut vor? Und sind da eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, nein, also viele Dinge sind sozusagen schon von der Spitze her nicht gut aufgesetzt. Also im Journalismus, um erstmal sozusagen vor der eigenen Haustür zu kehren, für mich als Journalist, wie stark bedient die journalistische Logik auch letztendlich all das, was wir an Defekten ausmachen. Also dass wir, was wir gerade besprochen haben, an Themen nicht dranbleiben, dass die Medienkarawane weiterzieht, bevor ein Thema eigentlich vernünftig ausdiskutiert ist. Auch die Zuspitzung, ja, also dass wir diese Ja-Nein-Zuspitzung haben, das sind natürlich so mediale Reflexe. Personalisierung, ja, wo es vielleicht gar nicht so sehr um Personen geht. Auch generell bei der politischen Berichterstattung, diese Frage, geht es eigentlich darum, ob jetzt Robert Habeck und Christian Lindner sich persönlich verstehen oder nicht, ja, und wer hält den anderen für einen Idioten oder wer gönnt wem in der Partei die Position nicht und sägt an wessen Stuhl, das ist natürlich ganz stark Gegenstand politischer Berichterstattung. Aber wie viel Berichterstattung gibt es im Vergleich dazu über die Details der Krankenhausreform, wo man auch sagen könnte, das ist dann letztendlich für die Lebensrealität der meisten Menschen viel relevanter. Ja, natürlich findet das im Journalismus beides statt, aber wir haben uns angeschaut, stimmen da die Gewichtungen? Das für den journalistischen Teil. Wenn wir auf die Politik schauen, da halt schon natürlich auch die Frage, und da wir haben ja auch einen relativ großen Teil auch dieser Frage des Populismus zugewandt, Inwieweit schwappt das, was wir aus den populistischen Parteien kennen, aus den extremeren Parteien, hinein in die politische Mitte? Also inwieweit werden da Dinge kopiert? Manchmal aus der blanken Not heraus oder aus der vermeintlichen Not, weil man denkt, wenn wir es nicht machen, dann sind die noch erfolgreicher. Aber wie sehr stört das letztendlich auch unterm Strich eben gute Debatten?
An dem Punkt habe ich mich aber auch gefragt, auch Sie haben ja zum Beispiel kürzlich Olaf Scholz interviewt. Können Politiker eigentlich auch Debattenbremser sein? Also Debattentreiber gibt es ja genug. Und ich glaube, ich trete dem Bundeskanzler jetzt nicht zu nahe, wenn ich sage, dass er ja kein Mann der allergrößten Worte und der allergrößten Emotionen ist. Und dass er ja zum Beispiel, dass man wie bei Angela Merkel eigentlich auch nie so hundertprozentig weiß, was er eigentlich über Dinge denkt. Also ich lasse mich da auch gerne korrigieren. Aber ist das nicht auch schädlich für eine Debattenkultur, wenn der Regierungschef oder die Regierungschefin da nicht wirklich dran teilnimmt? Oder ist das nur ein Gefühl?
Das ist ein so breit wahrgenommenes Gefühl, dass es, glaube ich, schon auch eine Realität sein muss in diesem Land. Ja. Ich weiß immer gar nicht, ob es so fair ist gegenüber diesem Olaf Scholz, was seine eigenen Intentionen angeht. Ich glaube, er will gar nicht die Debatten so wegmoderieren, wie es am Ende passiert. Aber de facto passiert es. Dadurch, dass er eigentlich auch so einen Politikstil hatte und noch hat, eine Zeit hat er ja noch im Amt, vielleicht sogar eine zweite Amtszeit, wir werden es sehen, das sich ja in diesen Aussagen, ne, you'll never walk alone, ja, macht euch keine Sorgen, wir kümmern uns, wir haben das im Blick, auch bezogen auf die Klimapolitik hat er ja im Prinzip eigentlich immer ausgedrückt, wir machen das, wir schaffen das mit der Transformation, aber macht euch keine Sorgen, euer Leben wird sich nicht grundlegend verändern, ihr werdet nichts an Nachteilen erleben. Das ist natürlich schon eine sehr stark von ihm geprägte Grundtonart, die er aber kombiniert, also Olaf Scholz ist ein Bundeskanzler, der unglaublich viele Interviews gegeben hat beispielsweise im Vergleich auch zu Angela Merkel. Die war gar nicht so medienpräsent. Ja. Scholz hat sich eigentlich nie groß den öffentlichen Formaten entzogen, hat sich immer bereitgestellt und ist aber trotzdem geschafft, letztendlich mit vielen Worten offenbar nichts zu sagen, was den Leuten in irgendeiner Form eine Orientierung gegeben hat. Und das ist wahrscheinlich das größte Versäumnis seiner Amtszeit, seiner politischen Kommunikation mindestens, dass er, ich kann mir nicht vorstellen, dass das seine Absicht war, aber im Ergebnis ist das passiert, ja.
Ja, ja. Jetzt muss ich einmal sagen, ich habe gerade so reflexhaft gelacht, als Sie gesagt haben, zweite Amtszeit von Olaf Scholz, aber natürlich, ja. Also es scheint jetzt gerade nicht so, aber es kann natürlich noch passieren, ja.
Ja, es kann viel, also genau, ich finde übrigens auch das ist etwas, ne, Stichwort Journalismus und Stichwort öffentliche Betrachtung. Wir haben ja auch so einen kleinen Aspekt, der war uns beiden wichtig, mir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als Journalist, weil ich weiß, wie stark wir Journalistinnen und Journalisten auch immer auf Umfragen schielen. Ja. Und das dann letztendlich für die Realität nehmen. Und natürlich, klar, Umfragen spiegeln etwas wider und dafür werden sie ja auch gemacht. Nur habe ich manchmal den Eindruck, dass sich dann viele so ein bisschen schlanken Fuß machen, eigentlich selbst zu analysieren, ist denn die SPD wirklich in der Krise? Oder denken wir nur, die SPD ist in der Krise, weil die Umfragezahlen so schlecht sind? Das geht natürlich miteinander einher, das ist jetzt nicht komplett abgekoppelt. Aber mit wie viel eigener Analysebrille schaue ich eigentlich auf die Dinge und wie stark folge ich einfach so einem allgemeinen, naja, die SPD hat ja eh keine Chance mehr. Oder naja, das wird jetzt für die FDP wirklich schwierig an der 5%-Hürde. Je mehr man das wiederholt, desto mehr wird das natürlich auch eine Realität. Ja, wenn die Menschen ständig hören in der Berichterstattung, die SPD ist abgeschlagen, dann muss man auch schon wirklich überzeugter Sozialdemokrat sein, um dann wirklich das Kreuz zu machen, weil man möchte ja nicht unbedingt bei den Verlierern sein. Ne?
Ja, ja, man will die eigene Stimme nicht verschwendet sehen, sozusagen. Mhm. Wir haben jetzt sehr viele, beziehungsweise wir haben jetzt schon ein paar Defekte gestreift, ohne näher auf die großen Themen wie Polarisierung oder Populismus zum Beispiel einzugehen. Jetzt kommt natürlich die Frage, die ich einmal stellen muss, und zwar umgekehrt, was ist denn in Ihren Augen eine gute Debatte oder wann ist eine Debatte gelungen?
Also eine Debatte ist gelungen, es gibt natürlich so Debattenideale, ja, und die darf man auch mal formulieren. Eine Debatte ist dann gelungen, wenn ich zuerst mal auf die Position von anderen Menschen schaue und nicht auf den Menschen selbst. Also mir erstmal die Mühe mache, zuzuhören, Argumente zuzulassen. Letztendlich auch mit dem Prüfgedanken, Was wäre denn, wenn der andere sogar recht hätte? Also, dass man mit dieser Offenheit herangeht. Das ist natürlich ein Debattenideal. Es gibt ja den wichtigen Denker in diesem Zusammenhang, Jürgen Habermas, der sich ja viel Gedanken gemacht hat über gesellschaftliche Kommunikation und wie sie eben auch letztendlich eine demokratische Funktion hat. Und der hat diese schöne Formulierung des zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Ja, also das ist ja das, was wir uns eigentlich immer wieder wünschen, auch wenn wir uns ein Parlament in der Idealvorstellung vorstellen, dass da Menschen zusammenkommen und sie diskutieren ein Ziel oder ein Problem und dann werden unterschiedliche Lösungsvorschläge auf den Tisch gelegt, unterschiedliche Fragestellungen und man diskutiert und am Ende sagt man, okay, das erscheint am überzeugendsten, dafür hat man eine Mehrheit dann gewonnen. Und das ist natürlich ein Debattenideal, ja. Ein Debattenideal, das natürlich auch anerkennt, dass es unterschiedliche Perspektiven einfach schon mal qua Herkunft gibt. Und Herkunft kann ganz viel bedeuten. Natürlich eine geografische Herkunft, Frage, ob man zugewandert ist oder eine Zuwanderungsgeschichte in der Familie hat. Ist es aber auch eine Frage sozusagen Stadt-Land. Ist es eine Frage der sozialen Herkunft, der Tradition, die man da mitbringt oder die man selbst auch durch seinen eigenen Bildungsgrad mitbringt. Also, dass wir auch das anerkennen, dass es da eine Diversität in der Gesellschaft gibt. Und dass die naturgemäß zu unterschiedlichen Gewichtungen führt, was einem wichtig ist, welche Schwerpunktsetzung man hat. Also all das sozusagen für sich selbst zu reflektieren, wo komme ich selber her, was ist sozusagen meine Brille, mit der ich auf die Welt schaue, und das dann auch gesund in Frage zu stellen und natürlich bei anderen das auch zu sehen und da ist vielleicht nicht in erster Linie in Frage zu stellen, darf man auch, wenn Leute es übertreiben, aber da sozusagen mit einer Anerkennung raufzuschauen, zu sagen, okay, ich verstehe, dass dir dieses Thema besonders wichtig ist, weil du daherkommst, weil du eine Brille, eine Perspektive hast oder einfach auch Lebensumstände, wo das ganz wichtig ist. Und das würde ich mal so abstrakt als ein Debattenideal beschreiben.
Jetzt sagen Sie ja selbst schon, das ist so das Debattenideal, an dem man sich ja zumindest orientieren kann. Aber soll man dieses, also das scheint ja irgendwie ins Wanken geraten zu sein, beziehungsweise wir haben es nicht alle verinnerlicht. Wo sollte man dieses Ideal denn lernen?
Natürlich, dass die arme Schule ist immer die genannt wird, wenn sich Menschen was wünschen, immer wenn irgendwas nicht Gutes sagen wird, das muss in der Schule gelehrt werden. Und dummerweise kommen wir auch auf diese Idee, da fängt es natürlich an. Also und da passiert ja auch ganz viel Gutes, ne? Frühkindliche Erziehung, der Stuhlkreis in der Kita ist ja im Prinzip die erste Instanz, ja, dieses gegenseitige Wahrnehmen von anderen Welten und der Berechtigung von anderen Welten. Und das ist natürlich jetzt erstmal in dieser kleinen Abstraktion wichtig und geht dann weiter durch eine Debattenkompetenz, dass man lernt, in der Schule miteinander zu streiten, verbunden auch mit einer Medienkompetenz, also dass man auch lernt, wo kriege ich eigentlich meine Informationen her? Ja, wie kann ich denn mich selbst fit machen, um mit debattieren zu können? Da gibt es wunderbare Initiativen wie Jugend debattiert beispielsweise. Das sind aber eigentlich privatgesellschaftliche Initiativen, nicht unbedingt der Lehrplan in der Schule. Ne? Da würden wir sagen, das müsste viel mehr da stattfinden. Aber das ist natürlich ein lebenslanger Prozess. Also ich glaube, gerade Stichwort Medienkompetenz, auch gerade mit neuen Medien, das ist natürlich eine erwachsene Generation eigentlich noch viel mehr gefragt als eine junge Generation. Das kann man jetzt, glaube ich, den Leuten nicht verordnen. Da kann man idealerweise nur Angebote machen. Aber das sind natürlich Dinge, wo wir uns ganz praktisch diesem Debattenideal nähern können. Und ja, sicherlich wird das aber auch verbunden sein müssen, also dem Debattenideal nähern durch gewisse Regulierung. Also viele Dinge, man kann die besten Appelle machen, wie man Social Media liest und nutzt, ja, damit man nicht Fehlinformationen aufsitzt. Und gleichzeitig muss es aber natürlich auch darum gehen, so Fake-Kampagnen, KI-generierte Inhalte, die sozusagen was eine Echtheit suggerieren, die es nicht gibt. Also dass wir da natürlich viel stärker regulieren müssen unterm Strich.
Ja. Ja, es gibt ja schon erste Versuche immerhin, aber natürlich wie immer, da kann natürlich noch viel mehr passieren. Wird es hoffentlich in Zukunft auch. Meine letzte Frage ist, und Sie haben es gerade eigentlich auch schon angesprochen, ich würde ganz gerne mit so einem positiven Gedanken hier rausgehen oder einem anregenden Impuls. Sie nennen ja im Buch ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen könnte, um die Debattenkultur zu verbessern. Was kann ich denn jetzt als Einzelner tun? Wie sollte ich mich selbst hinterfragen, damit ich zu einer besseren Debattenkultur beitragen kann?
Also wir empfehlen das auch. Wir haben uns ja hinreißen lassen, weil wir gesagt haben, man kann nicht immer nur so theoretisch schreiben. Wir haben am Ende des Buches 10 Vorschläge gemacht, die wir auch genannt haben. 10 Vorschläge zum Kopfnicken und Kopfschütteln. Weil klar, sobald man konkrete Vorschläge macht, begibt man sich dann natürlich ins Feld der Debatten und in Widersprüche. Aber der letzte Punkt, und ich glaube, das ist so der Appell, der eigentlich an uns alle geht, ist so ein Doppelappell. Empört euch und entspannt euch. Und zwar dann empören, wenn man merkt, da sind Dinge wirklich im Argen und wir können mit dieser Empörung eine positive Energie, eine Veränderungsenergie schaffen. Wir können Ungerechtigkeiten beseitigen, dergleichen mehr. Und gleichzeitig brauchen wir aber eine Entspannung, denn wir haben zu viele empörte Debatten an Stellen. Ich habe es vorhin gesagt, so Kulturkämpfe, die dann ausgetragen werden, wo man weiß, darum geht es eigentlich gar nicht wirklich. Ja? Oder wo man weiß, das ist so ein Bereich, wo man sich nur verkämpft, wo man Gräben vertieft. Und dass man an der Stelle lieber vielleicht einfach mal so bis 3 zählt, bevor man reagiert. Dass man nochmal überlegt, okay, muss ich auf diesen Tweet jetzt direkt antworten, obwohl es mich ärgert? Ich meine, Ihr Anfangsbeispiel. Ja? Wenn man da als betreuende Journalistin denkt, Mann! Ja, und eigentlich sofort einen Kommentar unterschreiben möchte, von wegen so ihr Idioten oder was auch immer einem da vielleicht mal auch durch den Kopf geht, könnt ihr mal bitte, ja, und dass man dann sagt, durchatmen, nochmal überlegen, ja, wie kann ich darauf reagieren, dass es eher deeskaliert. Das funktioniert natürlich bei manchen Leuten, die auf 180 sind, auf der anderen Seite nicht immer, aber es hilft einem für einen selbst, mindestens das, dass man sagt, okay, ich habe darauf gut reagiert. Also ich glaube, ich nenne das immer das größtmögliche Wohlwollen in Debatten. Also dass wir von anderen nicht denken, dass sie etwas Böses wollen, sondern dass sie genauso wie man selbst eigentlich was Gutes wollen, aber zu anderen Ergebnissen kommen. Wenn man mit diesem Gedanken rangeht, das fällt einem, glaube ich, gerade wenn wir uns die Politik anschauen, bei manchen Akteuren schwer. Aber wenn man mit diesem Gedanken grundsätzlich rangeht, glaube ich, fährt man besser.
Also Empörung und Entspannung habe ich auf jeden Fall gerade nachträglich auf meine Liste der Vorsätze für dieses Jahr aufgenommen, danach zu verfahren. Ja, das waren viele spannende Gedanken und Anregungen, die Sie mit uns geteilt haben, Herr Frenzel. Danke, dass Sie da waren. Und ja, wer neugierig geworden ist, der sollte sich auf jeden Fall das Buch Defekte Debatten anschaffen. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, danke und alles Gute für dieses neue Jahr.
Dankeschön. Ich habe zu danken und ich wünsche auch alles Gute für 2025.